Vater, wir sind heute Morgen hier, weil wir dich brauchen, weil wir dein Wort brauchen, weil wir immer wieder spüren, dass mit uns was nicht stimmt. Dass wir auf uns allein gestellt einfach nicht leben können. Dass wir innerlich leer sind. Und wir brauchen das Leben, das aus dir kommt. Die Reinheit, die aus dir kommt. Wir brauchen auch deine Heiligkeit. Danke dir, dass du bist, der du bist und dass du dich nie veränderst. Und dass du uns immer wieder eine Chance gibst, neu zu dir zu kommen. Uns in dein Licht zu stellen, auch ohne Furcht. Im Blick auf das, was sichtbar wird, wenn wir in deinem Licht stehen. Wir wissen, dass deine Liebe, die du in Jesus am Kreuz offenbart hast, das grundsätzliche Problem der Schuld getilgt und gesühnt hat. Und diesem Bewusstsein der Gnade, die wir so dringend brauchen, sind wir auch heute Morgen hier. Und wir beugen uns vor dir. Und wir bitten dich, Herr, bei all dem, was uns sichtbar wird, Herr, auch über uns selbst, dass du uns immer wieder hilfst zu sehen, dass deine Gnade größer ist, stärker ist, dass du uns hältst, dass wir vertrauen können, dass wir gesund werden, dass wir heil werden in unserer Seele. Das beten wir um deines Namens willen, dass die Kraft des Evangeliums sich immer mehr auch an uns offenbaren kann. Amen. Ihr Lieben, wir sind im Lukas-Evangelium unterwegs und ich möchte euch heute Morgen einen etwas längeren Text, den will ich zusammenhängend einfach mit euch betrachten. Entschuldigung, Lukas-Evangelium, richtig, wie komme ich auf Lukas? Im Markus-Evangelium sind wir unterwegs, Dankeschön für die Korrektur. Im Markus-Evangelium sind wir unterwegs, in Markus 7 mittlerweile. Wir kommen fast zur Mitte des Markus-Evangeliums, ein spannendes Evangelium, wo wir einfach auch Jesus kennenlernen wollen. Wer ist Jesus? Das ist die zentrale Frage, die Markus uns beantworten will. Ja? Wer ist Jesus? Wir sollen verstehen, wer er ist. Wir können das leicht abhaken und sagen, ja, er ist Gott. Aber was heißt das in der Konsequenz? Und heute kommen wir auch an einen interessanten Text, einen kontroversen Text. Wir sind wieder an einem Punkt, wo es zu einer Auseinandersetzung kommt mit den geistlichen Führern der damaligen Zeit. Wir haben das schon gesehen in Markus 2 und 3, da waren schon heftige Auseinandersetzungen und das geht heute Morgen weiter. Aber da ist einiges, was Jesus uns lehren und zeigen will, auch über den Umgang mit unserer Unreinheit. Mit unserer Unreinheit. Lest uns mal den Text aus Markus 7, 1 bis 23. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten deshalb als unrein, denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich eine Reinigung unterzogen haben. So halten sie noch viele andere Vorschriften, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern essen mit ungewaschenen Händen? Jesus gab ihnen zur Antwort: Was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Genauso ist es. Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Acht zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater und Mutter flucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könnte zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Das bedeutet, es ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf eine solche Erklärung hin lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater und seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und dann wird es wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen von Gott rein sind, vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus den Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Hier nochmal zusammenfassend den ganzen Text. Reinheit, ihr Lieben, war Juden etwas unglaublich Wichtiges. Und das war gut so. Und ich denke, es ist auch uns etwas unglaublich Wichtiges. Zumindest den meisten von uns. Die meisten pflegen sich, haben sich heute Morgen gepflegt, als sie aufgestanden sind. Wahrscheinlich ein bisschen Wasser ins Gesicht getan, sich gekämmt, sich fertig gemacht. Wir wollen rein und gepflegt wirken. Wir wollen nicht unordentlich rumlaufen. Als wir das Haus verlassen haben, bin ich extra nochmal zurückgegangen, habe mir nochmal die Bürste durch die Haare gefahren, weil ich den Eindruck hatte, ich habe mir vielleicht die Haare nicht gekämmt und gehe damit so zum Gottesdienst. Man fühlt sich gleich irgendwie unrein, unordentlich. So Ordnung zu schaffen, das brauchen wir. Und Ordnung hat etwas mit Reinheit zu tun. Weil es eine gewisse Ruhe und Entspanntheit schafft. Aber ihr Lieben, es gibt auch so etwas wie die Reinheit oder Unreinheit einer Seele, eines Herzens. Und davon spricht Jesus hier. Wie halten wir eine Seele rein? Oder noch besser, wie kriegen wir eine Seele rein? Wir haben alle, und davon spricht dieser Text sehr deutlich, unsere Mechanismen, unsere Werkzeuge entwickelt, um uns reinzuwaschen, um uns möglichst eine Reinheit zu verpassen und versuchen, daran zu glauben, in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn wir ehrlich sind, das funktioniert nicht. Und Jesus deckt hier einiges auf in dieser Geschichte. Wir brauchen das Gefühl der Reinheit. Und unter anderem, das sind die zwei großen Stichworte hier, Unreinheit und Tradition. Und so entwickeln wir Traditionen, Methoden, die wir anwenden, die wir benutzen, manchmal auch um andere Menschen zu manipulieren, um uns selbst ein Gefühl der Reinheit, des Besserseins zu geben. Und wenn uns das nicht dadurch gelingt, durch das bei uns selbst, dann reden wir andere unrein und weisen darauf hin, wie unordentlich sie sind. Weil auch das eine Methode ist, uns selbst rein zu reden, rein zu waschen. Aber am Ende gelingt es nicht. Wie gewinnt man wahre Reinheit? Im Herzen. Ja, nochmal das hier zu zeigen, also Das sind die beiden Stichworte: Vorschriften, Vorschriften der Ältesten, die Traditionen und dann eben auch die Unreinheit, Hände waschen, hier unrein, unrein, unrein. Immer wieder der Gedanke des Bösen, des Unreinen, der Aufkreuzen. Ich habe es genannt, Jesus und unsere Unreinheit. Jesus und wie er mit unserer Unreinheit umgeht. Jesus und unsere Unreinheit. Dieser Abschnitt in Markus hebt erneut den Konflikt zwischen Jesus und den religiösen Führern seiner Zeit hervor. Und da kommt wieder einiges zusammen. Jesus ist in Israel abgelehnt worden. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja, aber obwohl Jesus eigentlich sehr beliebt war. Wir merken, da sind zwei Pole, da sind zwei Seiten, die in Israel jetzt entstehen. Die eine Seite, die ihn völlig ablehnt, sagt, wie kannst du, nur die andere Seite. Wahnsinn, was für ein Mensch könnte er der Messias sein? Und so schaffen sie Traditionen, um Unreinheiten zu umgehen, wie wir auch. Ihr Lieben, es ist sehr einfach, heute Morgen hier zu sitzen und zu sagen, hey, was hat das mit uns zu tun? Puh, die jüdischen Reinheitsgesetze, wen interessiert das denn, oder? Wer will sich denn damit bei uns noch auseinandersetzen? Sich darüber noch Gedanken machen, aber ihr Lieben, wir machen dort einen fatalen Fehler. Warum? Jesus hat sich niemals unnötigerweise mit Menschen angelegt. Jesus hat niemals über irgendetwas debattiert, was nicht wichtig war. Wenn er über irgendetwas hart debattiert hat, dann hat er versucht, falsche Prinzipien, Lebensprinzipien aufzudecken. Und die waren damals nicht anders, wie das, was wir heute als Lebensprinzipien haben. Und wenn wir einfach so das wegtun und sagen, hey, ist doch alles nicht mehr relevant für uns, die jüdischen Reinheitsvorschriften, Lieben, dann müssen wir uns fragen, haben wir überhaupt verstanden, was Jesus mit diesem Text versucht uns zu sagen? Machen wir uns überhaupt mal die Mühe, uns da mal ein bisschen reinzubeißen, um mal zu gucken, was will er denn überhaupt sagen? Und warum ist ihm das so wichtig? Was Jesus im Umgang mit unserer Unreinheit uns sagen will. Welche Prinzipien lehrt uns Markus über unseren Umgang mit unseren Unreinheiten? Drei Dinge, die ich hervorheben will. Das erste ist, ihr Lieben, wir alle haben ein generelles, und ich möchte sagen auch gottgegebenes Bewusstsein für Unreinheiten. Und das ist gut so. Das ist gut so. Das zweite, wir alle suchen uns beständig reinzuwaschen. Wir alle haben unsere Methoden entwickelt. Und das Dritte, warum unsere Reinwaschversuche nicht funktionieren, aber was funktioniert? Was ist denn der richtige Weg und was der falsche Weg, den wir benutzen, um uns reinzuwaschen? Fangen wir mit dem ersten Abschnitt einfach mal an. Ihr Lieben, wir alle haben ein generelles Bewusstsein für Unreinheiten, für unsere Unreinheiten, auch ein gottgeschenktes Bewusstsein für Unreinheiten. Aber für unsere Unreinheiten, da kommen wir später noch dazu. Also wir stecken, das ist der Auftakt zu diesem Text, wir stecken wieder mittendrin in einer heftigen Diskussion, die beginnt mit einer Frage der geistlichen Führer, was sie an Jesus richten. Juden und ganz besonders die Gesetzeshüter wie die Pharisäer, denen war es, und das macht dieser Abschnitt deutlich, gleich deutlich, war es unglaublich wichtig, Reinheit zu leben und Reinheit zu verkörpern, auch nach außen vor allen anderen. Und dann heißt es interessanterweise auch in diesem Text, die Pharisäer in Vers 3, die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen. Andere Bibelübersetzungen sagen hier an dieser Stelle, die Pharisäer und alle Juden essen nur, wenn sie sich die Hände gewaschen haben. Also, das ist etwas, ihr Lieben, das betraf nicht nur die geistliche Elite, das ist mir wichtig, dass wir das sehen, sondern das war Kulturgut, das traf auf alle zu. Jeder hatte diese Tradition im Prinzip übernommen. Die einzige Ausnahme war nur wer? Jesus und seine Jünger. Und so kommen die Pharisäer und fragen, hey, achtet ihr überhaupt die Traditionen? Deine Jünger? Hast du nicht gesehen? Sie gehen einfach mit ihren Händen ans Essen und essen? Die Frage ist, warum hatten Traditionen wie diese, äußere Reinigung wie Händewaschen vor dem Essen bei den Juden so einen hohen Stellenwert? Warum war das so wichtig? Ganz einfach, ihr Lieben. Weil es im Alten Testament nicht erlaubt war, in die Gegenwart Gottes zu gehen und Gottesdienst zu feiern, wenn du schmutzig warst, wenn du irgendwas angefasst hast, was schimmelig war, oder du einen toten Körper oder ein totes Tier berührt hast, dann warst du vom Gottesdienst ausgeschlossen. Ein Priester musste seine Hände und Füße waschen, jedes Mal, wenn er in das Heiligtum gehen wollte. Und dann gab es sogar dort vor dem Heiligtum, also am Zelt der Begegnung, beim Wohnort Gottes, dort, wo er Gott begegnen sollte, anstelle für das gesamte Volk, gab es so etwas wie ein Waschbecken. Und dort musste er immer seine Hände und Füße dann dort waschen. Nachzulesen, ihr Lieben, in 2. Mose 30. Ja, und Gott sagt sogar, das ist eine ewige Ordnung. Ja, das ist eine ewige Ordnung, sagt er. Wer mit schmutzigen Händen oder Füßen in Gottes Gegenwart kam, der wurde angesehen wie jemand, der einen gefährlichen Virus hatte. Ein Infekt. Man konnte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Wir nennen das zeremonielle Unreinheit. Man galt zeremoniell als unrein. Menschen wurden behandelt, als ob sie eine ansteckende Krankheit hätten. So überlegt euch mal heute Morgen, ihr wüsstet von eurem Nachbarn, rechts, links, vor euch, hinter euch, der hat Corona und ist fleißig am Husten. Ja, wie wird es euch dabei gehen? Irgendwann, spätestens nach ein paar Minuten, würdet ihr aufstehen und sagen, hey, entweder setzt du dich um oder ich setze mich um, aber das Beste ist eigentlich, du gehst nach Hause und du lässt dich mal untersuchen und prüfen und schauen, was dran ist, was für dich jetzt dran ist. Warum? Weil wir uns reinhalten wollen. Weil wir diesen Virus nicht wollen. Und ungefähr so können wir auch verstehen, hat auch ein Jude sich gefühlt, wenn er sah, dass andere Juden sich nicht die Hände wuschen. Das war etwas, das hat ihn geschüttelt. Ihr sagt, wie kannst du nur? Aber hier geht es speziell um religiöse Traditionen beim Händewaschen. Ihr lieben Priester mussten sich auch die Hände waschen, auch wenn sie gerade zu Hause gewesen sind und sie ein ganzes Bad genommen haben. Und sie vollkommen rein waren im Prinzip, zumindest von der Infektionsgeschichte her. Ja, dass alles sauber war, aber wenn sie in Gottes Gegenwart treten, dann mussten sie jedes Mal diese Prozedur Hände waschen, Füße waschen, durchlaufen. Das war eben Teil des Gottesdienstes. Die Frage ist jetzt, wozu gibt Gott so eine Ordnung, die eigentlich aus infektionstechnischen Gründen gar nicht nötig gewesen wäre? Warum macht Gott sowas? Da liegt eine Botschaft drin, ihr Lieben. Da drin liegt eine Botschaft. Gott will auf eine tiefere, innere Unreinheit bei uns aufmerksam machen. Er will sagen, jedes Mal, wenn du in meine Gegenwart kommst, musst dir bewusst sein, du musst im Prinzip ein Reinigungsbad durchlaufen. Da stimmt was mit dir nicht. Und diese Botschaft sollte ankommen. Ihr Lieben, seht ihr, Gott selbst schafft ein Bewusstsein, ein allgemeines Bewusstsein für Unreinheit. Er selbst tut das durch diese zeremonialen Gesetze. Und ich denke, auch wir haben ein generelles Bewusstsein für Unreinheit und dass wir auch sagen können, das ist etwas Gottgegebenes, Gottgeschenktes. Und dass wir das richtig benutzen, das ist wichtig. Wer will von uns schon aus einem schmierigen Glas Wasser sauberes Wasser trinken? Wenn ich dort ein Glas stehen habe, wo ich sehe, da hat schon jemand draus getrunken, schmierige Fingerabdrücke an dem Glas und vielleicht noch Essensreste oben, dort oben am Glasrand. Und wenn du die Wahl hättest zwischen einem sauberen Glas und diesem Glas, was würdest du, ist doch ganz klar, würde jeder von uns tun. Bei so einem Glas würde jeder sagen, oh, nee, bitte nicht. Selbst wenn das Wasser da drin sauber ist. Wer will von uns sowas trinken? Wir haben alle ein gewisses Bewusstsein für Reinheit und Unreinheit. Und das können wir übertragen auf Krankheiten, das können wir übertragen auf Infektionen, das können wir übertragen auf Viren, auf all die Dinge, die, vor denen wir uns ekeln. Schlangen, Spinnen, zu viel Milben im Bett. Auch wir besitzen ein allgemeines Bewusstsein für Unreinheit, wie die Juden damals. Das mag für uns etwas anders gelagert sein, aber es ist auch etwas Gottgegebenes. Und Gott sagt, hey, eure Unreinheiten, die, was ihr als unrein, als unordentlich empfindet, ist letztlich auch ein Werkzeug, um euch zu helfen, zu entdecken, dass da etwas, dass da tiefere Probleme sind, hartnäckigere Probleme, innere Unreinheiten. Und ich will, dass ihr ein bisschen beginnt zu verstehen, wie ich mich eigentlich empfinde, wenn ich mich auf euch einlasse. Wir alle haben ein generelles, gottgegebenes Bewusstsein für unsere Unreinheiten. Und aus diesem Grund, ihr Lieben, versuchen wir uns ständig reinzuwaschen. Es ist nicht nur, dass wir Bewusstsein für allgemeine Unreinheiten haben, wir haben das auch im Blick auf uns selbst. Und da fangen die Probleme nämlich an. Wir haben ein Bewusstsein für unsere eigenen Unreinheiten. Und wie wir damit umgehen, da entstehen die Probleme, von denen Jesus hier spricht. Jesus gibt hier jetzt in den Versen 6 bis 13 den Pharisäern eine Antwort auf die Frage, aber nicht direkt auf die Frage, wie sie sie gestellt haben. Sie wollen ja eine Antwort, eine Rechtfertigung von Jesus. Warum essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen? Aber darauf geht Jesus gar nicht ein. Er verteidigt seine Jünger gar nicht. Aber er gibt ihnen dennoch eine Antwort, eine heftige Antwort, mit der sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben, aber die wieder den ganzen Konflikt zwischen Jesus und der geistlichen Führung aufbrechen lässt, entflammen lässt. Und Jesus kommt sofort auf den Punkt. Es ist interessant, was Jesus dort an dieser Stelle wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt. Er zitiert Bibel, er zitiert Jesaja und hört euch mal an, was er sagt. Was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau zu auf euch Heuchler. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Wow! Meine Zeit, sie haben doch nur gefragt, nur die kleine Frage gestellt. Warum befolgen deine Jünger nicht die Tradition des Händewaschens vor dem Essen? Was ist da dran so gefährlich? Warum wird Jesus da gleich so aggressiv? So heftig. Weil Jesus ihnen zu verstehen geben will, was die Wahrheit hinter dem ist, wenn sie fordern, dass ihre Tradition erfüllt wird. Da steht eine Wahrheit dahinter, die sie kommunizieren. Denn sie lehren Menschen einen falschen Weg, um sich beständig zu reinigen. Sie geben Menschen einen Weg, um sich beständig reinzuwaschen, aber auf eine falsche Art und Weise. Und auch wir haben unsere Methoden. Was ist denn daran so verkehrt, sich die Hände zu waschen vor dem Essen? Wer macht es hier? Okay, haben wir jetzt ein Problem mit Jesus? Würde Jesus uns jetzt genauso anfahren und sagen, hey, was machst du da? Ihr Lieben, das hier geht es um eine religiöse Tradition. Das ist der entscheidende Unterschied. Es hat nichts mit hygienischen Gründen zu tun, wie bei uns heute. Irgendwann, ihr Lieben, fing man hier an zu glauben, wenn doch die Priester sich schon die Hände waschen sollen, bevor sie in die Gegenwart Gottes treten, damit sie rein vor Gott dienen können, dann ist es doch irgendwann auch eine vernünftige und logische Idee, wenn das alle machen, wenn wir das erweitern, wenn wir sagen, lass das alle machen, sich die Hände waschen. Und ein frommer Jude hat sowieso vor dem Essen gebetet und gedankt für das Essen, ist in die Gegenwart Gottes gegangen. Und dann wäre das sowieso nur auch logisch, warum nicht dann das auch verbinden mit Händewaschen und eine Art kleinen Gottesdienst feiern vor jedem Essen. Und schon war eine Tradition geboren. Und das blieb nicht die einzige Tradition. Mit der Zeit entstand eine große Anzahl an vieler Traditionen dieser Art. Und man hat die dann alle gesammelt, hunderte von Traditionen. Und die Juden haben die gesammelt und etwas niedergeschrieben, was wir heute die Halacha nennen. Und die Halacha war dazu da, das Gesetz Gottes zu schützen mit einem Zaun. Letztlich meint das ein Zaun um das Gesetz Gottes herum. Weil das Gesetz Gottes so heilig war, man nicht wollte, dass irgendeiner auch nur dem Gesetz Gottes zu nahe kommen könnte, um es zu übertreten, hat man einen Zaun um das Gesetz Gottes gesteckt, wo man viel konkreter Gesetze und Gebote formuliert hat. Das Problem war nur was gewesen am Ende. Am Ende stand nicht mehr das Gesetz Gottes im Mittelpunkt, sondern was? Die Tradition selbst. Die Leute haben nicht mehr geforscht, was sagt Gott denn wirklich? Was ist denn wirklich Gottes Wille? Wirklich Gottes Wort? Und Jesus gibt dafür ein Beispiel, ein zweites Beispiel, das Beispiel Korban. Ja, wo er sagt, hey, was macht ihr mit dem Gebot, wenn Gott sagt, ehre Vater und Mutter, weil das beinhaltet, ihr sollt für Vater und Mutter sorgen, sobald es nötig ist. Und dann sagt ihr aber, jeder, der möchte, kann hingehen und sagen, hey, alles, was ich besitze, gehört jetzt Gott. Ich gebe das dem Tempel. Korban. Und Jesus sagt, damit hebt ihr Gottes Gebot auf. Merkt ihr das nicht? Und so sagt ihr, macht ihr vieles von dem. Und dann sagt ihr am Ende, deswegen meine lieben Eltern, deswegen, ihr lieben Armen oder ihr lieben bedürftigen Leute, habe ich für euch nichts mehr, weil alles Gott gehört. Boah, wie geistlich, nicht wahr? Jetzt fehlt nur noch am Ende so ein Edge-Badge. Das wäre vergleichbar mit dem, wenn heute jemand sagt, okay, von meinem Einkommen gebe ich 30-50% an Hilfswerke, an Organisationen, aber ich kümmere mich nicht um meine Familie. Oder wenn ich Teil einer geistlichen Familie bin, einer Gemeinde bin und mich verpflichtet habe, die Gemeinde mitzutragen, dass ich dann sage, hey, natürlich gebe ich Gott mein Geld, aber ich gebe es an christliche Organisationen, ich gebe es an Missionare, aber ich gebe es nicht an die Gemeinde oder nichts an die Gemeinde. Das wären so unsere Korbans, die wir umgehen, wo wir im Prinzip das, was Gottes Wort sagt, wo Gott auch letztlich uns klare Forderungen stellt, es umschiffen, um letztlich uns reinzuwaschen. Die Juden taten es auf ihre Weise, wir tun es auf unsere Weise. Aber wir haben unsere Weisen. Und Jesus versucht hier ein universales Prinzip aufzudecken. Wir haben unsere Reinwaschmethoden, wenn es uns nicht gefällt, was Gott sagt. Dann haben wir unsere Reinwaschmethoden. Ihr Lieben, leider ist es manchmal so, dass Menschen, auch Christen, Texte wie diese benutzen, und ich möchte auch darauf mal ganz kurz eingehen, dass manche Christen dann auch sagen, hey, diese Texte wie diese, die lehren doch ganz klar und eindeutig, wir als Christen dürfen keine Traditionen haben. Schlecht, unbiblisch. Ein ganz klares Nein, ein ganz klares Falsch. Das ist nicht das, was Jesus hier lehrt und sagt. Wir dürfen keine Traditionen haben, ist nicht richtig. Jesus verurteilt das Halten von Traditionen, die biblische, grundlegende, gottgewollte Wahrheiten außer Kraft setzen. Diese Tradition verurteilt Jesus. Wo die Tradition uns am Ende wichtiger wird als das Wort Gottes selbst. Und wir für Traditionen kämpfen, anstatt das Wort Gottes zu erkennen, Gottes Willen wirklich zu erforschen. Auch wir in der Gemeinde haben Traditionen. Wir folgen Traditionen, guten Traditionen, denke ich. Eine Tradition, die wir schon seit Jahren auch folgen und die viele andere Gemeinden auch folgen, ist einfach die Begrüßungstradition. Heute Morgen noch geredet, wie schwierig das ist, diese Begrüßungstradition jetzt zu verändern, dass man nicht mehr Menschen die Hand geben kann oder nicht mehr drücken kann. Und wie viele Menschen haben mir das schon gesagt, wie ihnen das fehlt, dass sie nicht mehr in den Arm genommen werden. Ich bin auch ein Körperkontaktmensch. Glücklicherweise habe ich eine Frau, die ich viel drücken kann. Aber das sind gute Traditionen. In biblischen Zeiten war die Tradition des Bruderkusses. Vielleicht müssen wir neue Traditionen entwickeln, einfach durch die Zeit, wie sie jetzt sich gestaltet und fordert. So, dass wir trotzdem eine Verbindung schaffen können, eine gute Begrüßungsformel schaffen können. Aber das ist eine Tradition. Ihr Lieben, es gibt Traditionen, die sind nicht nur gut, sondern die halten wir auch für biblisch, als biblische Tradition. Auch wenn die Bibel das so nicht direkt nennt, aber wir können zeigen, dass es eine biblische Tradition ist, weil es etwas ist, was Gottes Herz bewegt, was ihm gefällt und was ihn ehrt. Und unter anderem halten wir auch die Tradition, Martin hat es heute Morgen angedeutet, zum Beispiel der Gemeindemitgliedschaft. Durch Taufe oder durch Aufnahme neuer Mitglieder. Und ihr Lieben, das ist eine biblische Tradition. Weil es um Jüngerschaft geht. Weil es darum geht, etwas von dem zu reflektieren, was Gottes Herz ausmacht. Weil es um Verbindlichkeit geht. Weil es hier darum geht, Kosten zu überschlagen. Und davon redet die Bibel viel. Und das sind gute biblische Traditionen, weil es ein klares Bild, ein klareres Bild der Nachfolge schafft. Ein sichtbares, klareres Bild, sich im Reich Gottes aufzuhalten. Das ist wichtig. Ihr Lieben, wer Gottes Herz kennt, wer weiß, was Gott Gemeinde bedeutet und wer weiß, was Gott Identifikation bedeutet, weiß, warum wir als Gemeinde diese biblische Tradition aufrechthalten. Und praktizieren. Es hat nichts damit zu tun, was manche dann manchmal uns in diese Ecke stellen möchten und sagen möchten, ihr wollt ja nur bessere Christen sein, ihr wollt euch ja damit nur reiner waschen wie andere. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Es hat was damit zu tun, dem Herzen Gottes zu folgen, zu verstehen, was ihm wichtig ist und klarere Strukturen und Formen zu schaffen, die Gottes Reich in dieser Welt präsentieren. In dieser Hinsicht hat es auch etwas mit dem Evangelium zu tun. Was lehrt Jesus uns im Umgang mit unseren Unreinheiten? Was versucht er uns zu sagen? Welche Prinzipien lehrt uns Markus über unseren Umgang mit unseren Unreinheiten? Erstens, wir alle haben ein generelles, gottgegebenes Bewusstsein für Unreinheiten. Und zweitens, wir versuchen uns beständig reinzuwaschen. Und das Letzte, warum unsere Reinwaschversuche nicht funktionieren, was funktioniert. Jetzt in diesem letzten Abschnitt, Verse 14 bis 23, redet Jesus nicht mehr mit den Pharisäern. Und das merken wir schon daran, dass der Ton sich jetzt auch ändert. Jetzt redet Jesus erst einmal zu dem Volk im Allgemeinen. Und später dann nochmal ganz persönlich mit seinen eigenen Jüngern. die dann auch nochmal nachfragen und nachhaken, was meinst du denn dort eigentlich? Und wir haben in diesem Abschnitt zwei fundamentale Wahrheiten, zwei wichtige Wahrheiten, die Jesus uns mitteilt, die wir als Christen oft nicht verstehen. Wo wir immer wieder in irgendeiner Weise das verdrehen, die Prinzipien, die Jesus uns hier versucht mitzuteilen. Das eine ist das Prinzip der Unreinheit von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Und das zweite ist, Jesus erklärt den alten Beziehungsbund mit Gott für nicht mehr gültig und schafft einen neuen, deutet auf einen neuen hin, den er schafft, der auf seine Person gegründet ist. Das Prinzip der Unreinheit von innen nach außen, das ist sehr radikal, was Jesus hier sagt. Ich weiß nicht, ob wir das so richtig erfassen. Lieben, es gibt viele Christen, die sagen, ich möchte nichts mit Menschen zu tun haben, die Drogen nehmen, die Alkohol trinken, die kiffen oder die sich schlecht verhalten oder schlechte Worte oder die einfach eine dreckige Sprache oder unangenehme Sprache mit sich führen und sich vielleicht auf Kosten anderer lustig machen. Und das wollen wir auch nicht im Blick auf unsere Kinder, nicht wahr? Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in Berührung kommen mit bestimmten anderen Kindern, die vielleicht kiffen, die nur nach Lust und Laune leben und dort der schlechte Einfluss auf unsere Kinder abfärbt. Und so können wir diese Liste ellenlang fortführen. Wir haben unsere Reinheitsliste, nach der wir auch Beziehungen sortieren. Warum tun und sagen wir das alles? Weil wir selbst und unsere Kinder uns bewahren wollen vor schlechten, negativen, vor verunreinigenden Einflüssen. Richtig? Aber Jesus sagt hier was? Was sagt denn Jesus hier? Wenn das deine Absicht ist, wenn das der Weg ist, wie du lebst, dann hast du etwas Entscheidendes nicht begriffen. Denn im Grunde glaubst du, dass du und deine Kinder reiner sind als wie die anderen. Und das, sagt er, ist Selbstbetrug. Es ist nicht das, was von außen nach innen dringt. Wenn du glaubst, das war und nein, das ist nicht das, was dich verunreinigt. Das Problem ist, dass die Unreinheit schon längst da ist. Aber das ist ein Reinwaschversuch. Und Jesus sagt, der funktioniert nicht. Der funktioniert nicht. So können wir uns nicht reinwaschen, indem wir uns von allem abgrenzen, von anderen Menschen abgrenzen, wo wir denken, die führen Unreinheiten mit sich herum. Das ist kein Reinhalten und Reinwaschen. Jesus sagt, dann habt ihr nicht verstanden, was ich hier versuche zu sagen. Hier alleine dreimal in dem Abschnitt spricht Jesus gerade dieses aus. Unreinheit ist immer von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Dreimal. Wir haben darüber gesprochen. Wenn Jesus etwas dreimal betont, dann ist das Amen, Amen. Wichtig. Und er sagt, ihr versteht es nicht. Das ist das, was die Jünger nicht verstanden haben. Das ist das, was wir heute nicht verstehen. Das ist ein radikales Prinzip, was Jesus hier lehrt. Ihr Lieben, wenn das wahr ist, dann können wir uns im Prinzip auch nicht mehr hinstellen und sagen, wenn uns einer wirklich bis zur Weißglut reizt und sagt, boah, der hat mich so gereizt, der ist schuld daran, dass ich so ausgerastet bin. Nein, stimmt nicht. Der hat nur was getan, der hat durch sein Verhalten das rausgeholt, was schon längst da war. Nur wir haben es vergraben, wir haben es versteckt, wir haben es verdeckt. Und das ist das Prinzip, was Jesus hier ausspricht. Ihr tragt Unreinheit in euch herum und versucht, euch davon her rein mit Traditionen reinzuwaschen. Ihr Lieben, es ist nicht das böse Fernsehen, das schlechte Internet, die gewalttätigen Computerspiele, die Zigaretten, nicht die schlechten Menschen, die Frauen, die sich aufreizend anziehen, die dich innerlich verderben. Aber wir glauben das immer noch. Wir glauben das tatsächlich immer noch und leben nach diesem Prinzip. Weil wir uns verantwortlich sehen, uns selbst und Menschen, die wir lieben, davor zu bewahren. Weil wir eine Reinheit im Herzen bewahren wollen, von der Jesus sagt, die gibt es gar nicht. Das ist Selbstbetrug. Diese Reinheit gibt es nicht. Wie aber werden wir rein? Das ist der Knackpunkt, ihr Lieben. Wie aber werden wir denn rein? Was funktioniert denn wirklich, wenn es nicht die Abschottung ist nach außen? Von Dingen, die wir als unrein empfinden. Ihr Lieben, es ist allein ein neues, inniges Beziehungsverhältnis mit Gott, das uns den Weg zu einer neuen Reinheit ermöglicht. Es gibt keinen anderen Weg. Und Jesus erklärt das auch in diesem Text hier. Jesus erklärt den alten Beziehungsbund mit Gott für nicht mehr gültig und schafft einen neuen. Wo macht das Jesus in diesem Text? Wo sagt das Jesus? Da kommt nämlich die zweite radikale Wahrheit her. Ist euch aufgefallen, dass Jesus in Vers 19, was er dort sagt, wenn er redet, es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und dann wird es wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Wisst ihr, was Jesus damit andeutet und sagt? Wir überlesen solche Kleinigkeiten manchmal so schnell. Das ist eine gewaltige Aussage. Warum, ihr Lieben? Weil Jesus jetzt nicht nur sagt, diese Traditionen der Ältesten sind überholt und falsch und brauchen nicht befolgt werden, sondern weil er auch hier an dieser Stelle sagt, dass selbst Aussagen aus dem Alten Testament, die Gott selbst gemacht hat, außer Kraft gesetzt werden. Richtig? Das ist einen ganzen Schritt weiter, wie all das, was er vorher versucht hat zu sagen. Vorher ging es nur um die Traditionen, jetzt geht es um Aussagen, die Gott selbst gemacht hat. Und im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe an Aussagen, was man essen durfte, was man nicht essen durfte. Auf einmal sagt Markus, damit hat Jesus gesagt, alle Speise ist rein. Das war radikal. Das war radikal. Die Frage ist, warum? Was ist der Punkt, den Jesus hier machen möchte? Das Erste, welche Frage will Markus uns beantworten? Wer ist Jesus? Damit deutet Jesus auf seine göttliche Autorität hin. Wenn es einen gab, der sagen konnte, dass es eine neue Zeit jetzt gibt, dann nur jemand mit göttlicher Autorität. Das konnte kein Mensch sagen. Damit benutzt Jesus göttliche Autorität. Und zweitens, Jesus deutet damit an, dass in dem neuen Zeitalter Erlösung, Reinigung anders funktionieren wird. Nämlich durch ihn selbst. Jesus hat gesagt, dass er das Gesetz nicht auflösen will, sondern er wird es erfüllen. Das, was wir nicht erfüllen konnten. Und damit ist für uns auch als Christen letztlich das gesamte alttestamentliche Gesetz der Speisevorschriften aufgehoben, weil es in Jesus erfüllt ist. Als gläubige Menschen brauchen wir nicht mehr in dieser Hinsicht diesem alten Bündnis folgen. Wir leben jetzt durch das Gesetz Christi nach einem neuen Bund, der ins Herz geschrieben ist. Und ein letztes, auf das ich hinweisen möchte. Jesus sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Das scheinen zwei Ebenen zu sein. Seht ihr, was ich sagen will? Auf der einen Seite sagt er, was in dem Menschen ist das, was sowieso schon unrein ist. Aber er sagt, was aus dem, was herauskommt, das verunreinigt ihn nochmal. Das heißt, da ist ein Auftrag, wo wir wissen, die Unreinheit, die in uns steckt, Herr darüber zu sein, es nicht loszulassen, freizugeben, dass es einfach herauskommen kann, so wie es uns vielleicht passt oder gefällt. Das eine ist die Unreinheit in uns, aber eine andere Verunreinigung ist das, was wir rauslassen. Gott sagt mal zu Kain, du sollst über die Sünde herrschen. Sie sitzt an der Tür, aber du sollst herrschen über sie. Du sollst ihr nicht den Raum geben. Ja, wir leben mit Unreinheit. Die ist da. Aber wenn du Jesus kennst, wenn du dein Herz gebeugt hast, und das ist die Voraussetzung, dann hast du ein neues Herz. Dann hast du die Chance, dass ein neues, reines Herz sich in dir entfalten kann und wachsen kann. Und das ist das, was die Bibel versucht, uns zu sagen und Mut zu machen. Da ist was grundsätzlich Neues. Was sind die inneren Unreinheiten, mit denen wir kämpfen? Unzucht. Jesus deckt es auf, falsche Lust, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft, Zorn, Lug und Betrug. Jesus sagt, ja, das verunreinigt euch. Lasst, gebt euch diesen Dingen nicht hin, lasst es nicht raus. Ihr habt ein neues Herz. Ihr könnt das besiegen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und wenn du ehrlich sagst, Ralf, ich habe schon so lange mit Dingen in meinem Leben, womit ich kämpfe. Ich weiß von Verunreinigungen in meinem Leben, die ich nicht einfach so losbekomme. Verunreinigung, wo ich wirklich auch weiß, es steht im Wort Gottes. Ihr Lieben, wir müssen auch aufpassen. Manchmal reden wir uns Unreinheiten ein. Erstmal, wenn wir so ein Schuldbewusstsein empfinden, wenn wir Unreinheit empfinden in uns selbst, dann mach erstmal klar, dass das, was du empfindest, nicht daher rührt, dass du irgendeiner Tradition folgst, wo Menschen etwas sagen, dass du ihren moralischen Kodex erfüllst. Sei erstmal dir darüber im Klaren, das, wo du Unreinheit empfinden kannst, ist dort, wo du weißt, ich habe dem Gesetz Christi nicht Folge geleistet. Dort komme ich zu kurz. Dort ist es angebracht. Jesus sagte einmal zu einer sehr gefährlichen und sehr hartnäckigen Unreinheit. Da ging es um das Austreiben von bösen Geistern, was die Jünger nicht geschafft haben. Jesus ja, aber nicht die Jünger. Aber Jesus sagt, ihr hättet es auch tun können, wenn ihr gefastet oder wenn ihr gebetet und gefastet hättet. Diese Art, diese hartnäckige Verunreinigung fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Ich denke, dass wir das übertragen können auf unseren inneren hartnäckigen Schmutz. Wenn du den loswerden, wenn dort etwas ist, was hartnäckig ist, dann ist das Gebet die erste Waffe, dass du lernst, richtig zu beten, dass du lernst, dich richtig vor Gott zu demütigen, dass du lernst, dass auch die Aussagen der Bibel in Anspruch zu nehmen. Und diese Sünde zu bekennen, dich wirklich vor Gott zu demütigen und zu sagen, ich schaffe es nicht. Und wenn das nicht ausreicht, dass du vielleicht jemand dazu nimmst, der mit dir zusammenringt, der mit dir zusammenbetet, der mit dir zusammen das vor Gott trägt und bekennt. Wir müssen lernen, richtig zu beten. Jesus sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das Gebet ist die erste Waffe an dieser Stelle. Und darüber hinaus sicherlich, wenn es möglich ist, so eine hartnäckige Sünde ist, vielleicht auch Fasten mal ein, wo ihr sagt, okay, ich will nichts mehr in meinem Leben gerade tun, als mich allein auf Gott zu konzentrieren. Und dann eine Zeit des Fastens vielleicht auch einzulegen, wo ich sage, ich will mit Gott allein sein und diesem Problem, bis sich irgendeine Lösung auftut und Kraft da ist, um das Gesetz Jesu hier zu erfüllen, diesen hartnäckigen Schmutz zu überwinden. Und wenn du das gemacht hast, Denn nimm Aussagen wie Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, in Anspruch, dann vertrau. Dann wage Glauben und sag, dann ist es auch erledigt. Und dann wage auch Glauben, dass Jesus dich in dieser Sache grundsätzlich nicht allein lässt. Und er mir und dir auch helfen wird, in den täglichen Kampf um Reinheit zu siegen. Er wird und er kann. Das funktioniert. Das funktioniert. Amen.